SWR 2 aktuell.
Mit folgenden Themen heute in der kommenden halben Stunde. Die Linke ist gebeutelt. Streitereien, Skandale und miese Wahlergebnisse. Jetzt ist auch noch eine der beiden Vorsitzenden zurückgetreten. Möglicherweise die falsche. Wir fragen nach. Le Débat startet heute Abend, das TV-Duell zwischen den beiden Präsidentschaftskandidaten in Frankreich. Wir sprechen über die Selbstinszenierung von Macron und Le Pen. Und wie sinnig ist das Treffen der G20-Finanzminister, wenn doch Russland teilnimmt? Dazu im SWR2-Tagesgespräch die Wirtschaftsweise Veronika Grimm. Jetzt ist es kurz nach 18 Uhr. Ich bin Constanze Schirrer. Guten Abend. Manchmal reißt die Kritik an Politikerinnen und Politikern nicht ab. Der Druck auf sie wächst und man wartet, wann es soweit ist, bis sie zurücktreten. Manchmal treten Politikerinnen und Politiker aber auch völlig überraschend zurück. So geschehen heute bei den Linken. Co-Chefin Susanne Hennig-Welso hat am Mittag ihr Amt zur Verfügung gestellt. Sie macht mehrere Gründe geltend. Unter anderem nennt sie den Umgang mit Sexismus in den eigenen Reihen. Hintergrund sind Vorwürfe, bei den hessischen Linken habe es jahrelang sexuelle Übergriffe gegeben. Auch zu einer Zeit, in der Janine Wissler dort Fraktionsvorsitzende war. Janine Wissler, das ist die andere Vorsitzende der Linken. Alfred Schmidt ist unser Korrespondent in Berlin. Herr Schmidt, was habe ich nicht mitbekommen? Warum tritt jetzt ausgerechnet Hennig-Welso zurück?
Ja, das kann man sich wirklich fragen. Das fragen sich auch viele hier im Regierungsviertel in Berlin. Da ist im Grunde die falsche Person gegangen, hat ihren Hut genommen und damit auch so ein bisschen, naja, wenn schon nicht ein Tritt vors Schienbein, damit verbunden so doch das deutliche Signal, hey, guck mal, Mensch, ich trete zurück, das ist eigentlich dein Job. Also du, im Sinne von Janine Wissler, müsstest eigentlich hier deinen Hut nehmen. Janine Wissler ist ja aus dem Landesverband Hessen, wo es genau diese Sexismusvorwürfe gibt, die natürlich einer Partei wie der Linken schlecht anstehen, weil sie ja gerade für sich in Anspruch nimmt. Wir kümmern uns um Feminismus, um Gleichstellung von Frauen und Männern, um Offenheit, Transparenz und Diversität. Ja, und da passt natürlich so eine MeToo-Skandal-Affäre überhaupt nicht dazu. Was auch noch doppelt pikant wird dadurch und prekär, dass möglicherweise auch noch der frühere Partner von Janine Wissler da hinein verstrickt sein könnte. Also eine ungute Mischung verschiedenster schlimmer Dinge, die, würde ich mal sagen, in der Summe dazu beigetragen haben, dass dieser Rücktritt heute kam.
Jetzt hat Hennig-Welso ihrer Partei vorgeworfen, der Umgang mit den Vorwürfen habe eklatante Defizite ans Licht gebracht. Das klingt so ein bisschen nebulös. Weiß man, was sie konkret meint?
Das klingt so, als ob es positiv heißen müsste, liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, das hätte folgendermaßen laufen sollen. Erstens völlige Offenheit, zweitens Kommission einsetzen, drittens klar benennen, wer sich möglicherweise was zu Schulden hat kommen lassen, dann untersuchen und dann nach vorne gehen und dann Konsequenzen ziehen. Nichts davon ist auch nur in Ansätzen erkennbar, lässt dieser Rücktritt ja nur schließen. Das heißt, es ist eine Pauschalkritik darüber, wie überhaupt der Ansatz dieses Skandals geleistet wurde. Diese ganzen Begründungen, dass sie Zeit für ihren achtjährigen Sohn mehr haben möchte, dass sie möchte, dass frische neue Gesichter kommen. Entschuldigung, sie selbst ist kaum ein Jahr im Amt oder ein gutes Jahr im Amt. Sie ist eigentlich das frische Gesicht, das dahin sollte. Das wirkt vor diesem Hintergrund wie vorgeschoben.
Genau, das wollte ich nämlich auch sagen. Wenn ich mich recht erinnere, war das genau der Grund, warum sie vor einem Jahr angetreten ist, um ein frisches Gesicht zu bringen. Hat sie da vielleicht die Aufgabe unterschätzt und die Stimmungslage bei den Linken?
Ja, das glaube ich beides. Denn sie hat ja im Grunde gemeinsam mit Janine Wissler eine Art Fortschrittlichkeit demonstriert, indem sie erstmal eine weibliche Doppelspitze hatten, indem sie zwar Westdeutsch und Ostdeutsch gleichzeitig verkörpert haben mit dieser Doppelspitze, aber, das waren ja auch ihre eigenen Worte in ihrer Stellungnahme heute, nicht genug geliefert hätten von dem, was sie versprochen haben. Man kann der Linken nicht vorwerfen, sie hätten nicht originelle Wahlkämpfe geführt. Sie waren wirklich sinnvoll, auch in ihren Forderungen. Alle Plakate von der Linken waren top. Und da mochte man sogar vieles unterschreiben. Erschwingliche Mieten zum Beispiel, mehr Kita-Plätze, bessere Bezahlung für Pflegeberufe. All das sind ja bekannte Forderungen, die die Leute in der Wählerschaft aber offenbar bei anderen Parteien besser aufgehoben sehen. Kurzum, die Bilanz für diese Doppelspitze bei der Linken ist nach einem Jahr schlecht. Die Bundestagswahl ging stark verloren. Überhaupt nur in Fraktionsstärke ist die Linke ja im Bundestag wegen dreier Direktmandate. Das darf man nicht vergessen. Sie sind unter der 5%-Hürde. Das einzige Flächenland in Westdeutschland, in dem sie überhaupt noch drin sind, ist jetzt Hessen, nachdem die Saarlandwahl vor wenigen Tagen ja auch krachend verloren ging. Das heißt, die Stimmung ist schlecht, da wieder rauszukommen wird schwer. Und eins muss man auch noch sagen, Susanne Hennig-Welso wäre im Sommer beim Parteitag der Linken in Erfurt zur Wiederwahl angestanden. Fraglich, ob sie sich hätte durchsetzen können, denn auch das ist leider wahr, Janine Wissler ist die beliebtere von beiden. Das heißt, im Grunde kann man sogar noch sagen, möglicherweise ist sie gesprungen, bevor sie geschubst wurde.
Aus Berlin, Alfred Schmidt. Danke. Zum Krieg in der Ukraine hat der Westen eine gemeinsame Position. Man ist solidarisch mit der Ukraine. Das äußert sich in Geld, Waffen und Besuchen. In schöner Regelmäßigkeit reisen Politiker in die Ukraine oder die angrenzenden Staaten, um zu demonstrieren, wir sind an eurer Seite. Wie hilfreich das für die Ukraine ist, sei dahingestellt. Heute jedenfalls ist der EU-Außenbeauftragte Borrell in der ukrainischen Hauptstadt Kiew und die deutsche Außenministerin Baerbock ist zu einer Reise ins Baltikum aufgebrochen. Was sie dort vorhat, weiß unser Korrespondent Arne Bartram.
Bei ihrem mehrtägigen Besuch im Baltikum will Außenministerin Annalena Baerbock ein klares Zeichen setzen. Das hat sie heute bei ihrer ersten Station in Lettlands Hauptstadt Riga deutlich gemacht.
Die NATO wird ihr Bündnisgebiet verteidigen und zwar jeden Winkel gemeinsam schützen. Als eure NATO-Verbündeten können sich die drei baltischen Staaten zu 100% auf Deutschland verlassen.
Außerdem hat Baerbock nochmal betont, dass Deutschland genau wie Lettland, Estland und Litauen fest an der Seite der Ukraine steht.
Wir haben Panzer, Abwehrwaffen, Stinger und vieles andere geliefert. Die Bundeswehr sagt jetzt, dass unsere Bestände erschöpft sind.
Deutschland und die anderen NATO-Partner werden die Ukraine aber langfristig weiter unterstützen, hat Baerbock klargestellt. Deutschland erstmal vor allem mit Geld, damit die Ukraine sich die benötigten Waffen in anderen Ländern kaufen kann.
Deswegen haben wir 1 Milliarde Euro zur Verfügung gestellt, damit die Ukraine auch komplexere Systeme beschaffen kann.
Sagt Annalena Baerbock. Je länger man über einen Krieg berichten muss, je größer erscheint die Gefahr, nur noch Frontverschiebungen zu vermelden, sich in dem Wirrwarr zu verlieren, wo jetzt wer die Vormacht hat und zu vergessen, was Krieg mit Menschen macht, dass er ihnen das Leben nimmt, das Zuhause, das Gefühl von Sicherheit und stattdessen nichts als Angst, Not und Elend bringt. Heute zum Beispiel sind Kriegsverletzte aus der Ukraine nach Deutschland geflogen worden, mit einer fliegenden Intensivstation der Luftwaffe an Bord liegen Kinder, Frauen und Männer, alle mit schweren Verletzungen. Vor dem Krieg hatten sie vermutlich ein ganz normales Leben. Davon kann in der Ukraine seit 56 Tagen keine Rede mehr sein. Thomas Spickhofen über das aktuelle Geschehen, vor allem in Mariupol.
Es ist ein dramatischer Hilferuf, den Serhei Walensky, der Kommandeur einer ukrainischen Einheit in Mariupol, heute an die Welt richtet.
Das ist unsere Zwerna do Svito.
Dies ist ein Appell an die Welt. Es könnte unser letzter sein. Uns bleiben möglicherweise nur Tage oder Stunden. Der Gegner ist uns ums Zehnfache überlegen. Er hat Vorteile in der Luft, bei der Artillerie, den Bodentruppen, bei Ausrüstung und Panzern. Wir verteidigen das Werk Asowstal. Hier befinden sich die Militärs von Mariupol und Zivilisten, die in die Falle dieses Krieges geraten sind. Von hunderten Zivilisten spricht der ukrainische Kommandeur und bittet die Welt um Rettung, zum Beispiel in Drittländer. Die russische Seite dagegen vermutet bis zu 2.500 ukrainische Kämpfer auf dem riesigen Werksgelände und fordert sie zur Kapitulation auf. Wir werden von allen Seiten beschossen, berichtet Sviatoslav Palamar vom sogenannten Asowschen Regiment, einer ultranationalistischen ukrainischen Kampfgruppe. Auf das Gelände von Asowstal werden schwere Bomben abgeworfen. Die Schiffsartillerie beschießt es von der See aus. Mehrfach Raketensysteme und schwere Artillerie sind im Einsatz. Sie verwenden alles, was sie haben. Wir befinden uns in einer vollständigen Blockade. Wir haben eine 360-Grad-Front um uns herum. Wir haben keinen Nachschub, keine normale Versorgung. Die Situation ist wirklich kritisch. Für die Flucht von Zivilisten aus Mariupol soll es erneut einen Fluchtkorridor geben. Vor allem Frauen, Kinder und alte Menschen könnten so mit Bussen die seit Wochen belagerte Stadt verlassen. Zielort ist Saporischschja, das ist etwa 200 Kilometer entfernt im Landesinneren der Ukraine. Zuletzt war die Einrichtung von Fluchtkorridoren allerdings mehrfach gescheitert. Dafür machen sich die beiden Kriegsparteien gegenseitig verantwortlich. Aber nicht nur aus Mariupol, auch aus anderen Regionen des Landes werden wieder Bombardements und Artilleriebeschuss gemeldet. Aus der Millionenmetropole Charkiw im Nordosten, aus Luhansk im Osten, aus Mykolajew und Cherson Cherson im Süden. Mehr als 5 Millionen Menschen sind laut UNO inzwischen aus der Ukraine geflohen. Weitere 7 Millionen befinden sich den Angaben zufolge innerhalb des Landes auf der Flucht.
Heute Abend beraten die Finanzminister der G20-Staaten. Und das Pikante an dem Austausch ist, dass Russland virtuell daran teilnimmt. Eine gemeinsame Abschlusserklärung wird es deshalb nicht geben. Thema ist die Entwicklung der Weltwirtschaft. Die ist längst nicht so berauschend wie von vielen erhofft. Pandemie und Krieg zeigen ihre Wirkung. Wie viel Krise kann die Wirtschaft noch ertragen? Darüber habe ich für das SWR2-Tagesgespräch mit der Wirtschaftswissenschaftlerin Professor Dr. Veronika Grimm gesprochen. Sie ist Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, also eine der 5 Wirtschaftsweisen. Frau Grimm, eine G20-Runde mit Russland, eine Abschlusserklärung wird es deswegen nicht geben. Wie sinnig ist das Treffen überhaupt?
Es ist eine schwierige Situation. Es ist nachvollziehbar, dass es keine Abschlusserklärung geben wird. Und ich glaube, die Staaten werden sich auch noch mal neu sortieren, wie man jetzt in Zukunft mit dieser Situation umgehen wird.
Kann es denn auch eine Chance sein, in diesem Rahmen auf Russland einzuwirken?
Ich halte das in der aktuellen Situation für schwierig. Es haben ja verschiedene Versuche stattgefunden, mit auch Präsident Putin direkt zu reden. Aber ich glaube, diese Situation ist aktuell ganz, ganz schwierig durch Diplomatie lösbar. Das merkt man ja auch an der Tatsache, dass jetzt die Staatengemeinschaft sich zusammenrauft, Waffen an die Ukraine liefert und auch über weitergehende Sanktionen diskutiert wird.
Weitergehende Sanktionen, von den bisherigen zeigt sich Russland ziemlich unbeeindruckt bislang. Wirken die denn nicht oder worauf führen Sie das zurück?
Ja, also erstmal so, dass die Sanktionen natürlich schon wirken. Also die Wirtschaftsleistung in Russland wird massiv einbrechen. Die Schätzungen liegen auch weit auseinander. -10, -15% stehen da im Raum. Aber das sind natürlich trotzdem Dimensionen, die Russland erstmal nicht daran hindern, den Krieg weiterzuführen. Die Bevölkerung wird das merken. Aber eben nicht in ausreichendem Maße, dass es tatsächlich zu einem Regimewechsel kommt oder dass der Krieg da signifikant beeinträchtigt.
Ich hab neulich auch einen Beitrag gehört, da sagten Russen in O-Tönen, naja, wir sind das gewohnt, mal sind die Preise oben, mal sind die Preise unten. Muss man da jetzt noch mehr Sanktionen verhängen?
Ja, ich glaube, es ist schon an der Zeit, darüber nachzudenken, die Zahlungen, die Russland erhält für russische Energieträger, also insbesondere Öl und Gas, drastisch zu reduzieren. Die Zahlungen sind ja massiv auch in die Höhe geschossen. Russland verdient jetzt gerade viel mehr, damit einfach deswegen, weil die Preise so stark gestiegen sind. Und da hat Russland natürlich auch das Seinige dazu getan, indem die Lieferungen nur stattgefunden haben im Jahr 2021 in dem Umfang, in dem es vertraglich vereinbart war, aber eben nicht darüber hinaus in einer Zeit, wo nach der Corona-Pandemie die Nachfrage zurückgekommen ist und daher natürlich auch die Nachfrage nach Energie gestiegen ist. Also insofern, diese Zahlungen sind immens. Pro Monat fließen ungefähr 20 Milliarden Euro aus der EU an Russland. Das ist natürlich Geld, das auch die Sanktionen, die ansonsten verhängt wurden, abfedert. Die Zentralbank kann zum Beispiel ihre Dollarreserven, ihre Euroreserven aktuell nicht nutzen. Aber sie bekommen ja permanent Devisen über diese Energieexporte, mit denen sie Söldner bezahlen können, mit denen sie Importe realisieren können und mit denen sie auch den Rubel stützen können. Insofern wird sozusagen die Sanktionswirkung durch diese Devisen dann eben abgefedert.
Also Sie würden dafür plädieren, dass wir auf diese Gaslieferungen verzichten zum Beispiel?
Ja, ich glaube, man muss da schon klug vorgehen. Es sind ja verschiedene Vorschläge im Raum. Man muss ja nicht ein komplettes Embargo sofort verhängen, aber man könnte die Zahlungsströme massiv reduzieren. Man könnte Öl und Gas mit Importzöllen belegen, sodass eben ein Teil der hohen Preise auch an die EU fließen oder an die entsprechenden Staaten, die importieren und diese Importzölle auferlegen. Man könnte mit Treuhandkonten arbeiten und einen Teil der Zahlungen auf Treuhandkonten festhalten, sozusagen, dass die Zahlungen nicht an Russland fließen. Man könnte auch zum Beispiel erst Öl mit einem Embargo belegen und bei Gas mit Zöllen arbeiten. Also da gibt es viele Spielarten. Ich glaube, es kommt darauf an, die Zahlungsströme zu reduzieren.
Und entsprechend würden Sie die Bundesregierung auch beraten?
Entsprechend würde ich die Bundesregierung auch beraten. Das habe ich jetzt auch des Öfteren geäußert. Damit der Meinung bin ich auch nicht alleine. Sehr, sehr viele Ökonomen in Deutschland, aber vor allen Dingen auch im europäischen Ausland und auch in den USA vertreten auch diese Meinung.
Kommen wir zu Deutschland. Für Deutschland hat der IWF gestern die Wachstumsprognosen auf 2-3% gesenkt, also knapp 1-2% weniger als erwartet. Wie viele Sanktionen, Krisen und Einbrüche verträgt denn die hiesige Wirtschaft noch? Wie robust sind wir da?
Ja, ich glaube, das ist zunächst mal die falsche Frage, weil die geopolitischen Rahmenbedingungen haben sich jetzt mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine geändert. Und man muss jetzt eben quasi einen Trade-off lösen. Wirksame Sanktionen reduzieren Russlands Spielräume, den Konflikt zu eskalieren und damit in Zukunft auch die europäische Sicherheitsordnung zu gefährden. Und wenn das der Fall ist, dann sind natürlich die Wirtschaftsaussichten auch schlecht. Wir brauchen eine stabile Sicherheitsordnung in Europa, um Wachstum zu realisieren. Das heißt, die Sanktionen können dazu beitragen, diese Stabilität auf Dauer sicherzustellen oder wahrscheinlicher zu machen, aber sie kosten uns natürlich heute. Und das ist genau der Trade-off. Die Frage ist, gehen wir diese Kosten heute ein, um dann in Zukunft besser aufgestellt zu sein und zu vermeiden, dass sich der Krieg in Europa ausbreitet auf andere Regionen.
Das SWR2-Tagesgespräch mit der Wirtschaftsweisen Veronika Grimm. Vielen Dank dafür. Großer Tag heute in Frankreich, denn heute ist Le Débat. Emmanuel Macron und Marine Le Pen treten zu ihrem einzigen Fernsehduell an, ab 21 Uhr. Macron, der amtierende Präsident, Kandidat der En Marche-Bewegung, und Marine Le Pen, die Chefin vom rechtsextremen Rassemblement National, werden sich nichts schenken. Der eine will im Élysée-Palast bleiben, die andere will unbedingt und endlich da rein. Die Debatte könnte knapp 48 Millionen wahlberechtigte Franzosen noch einmal in ihrer Entscheidung beeinflussen, wen sie am kommenden Sonntag zum Präsidenten wählen oder zur Präsidentin. Julia Borutta ist unsere Korrespondentin in Paris. Ja, Frau Borutta, das ist traditionell ein spannender Tag in Frankreich, nicht wahr?
Ja, sehr spannend. Alle große Nachrichtensender und die Online-Medien berichten schon seit Tagen über nichts anderes, also über das große Duell und viele kleine interessante Details. Da geht es dann darum, welche Temperatur wird das Studio haben? 19 Grad haben wir erfahren. Es wird nicht mehr einen großen Tisch geben, sondern zwei einzelne Tische, an denen sich die beiden Kandidaten gegenüber sitzen. Heute Morgen war noch ein spannendes Interview des Regisseurs der ganzen Sendung auf einem Radiosender, der erzählte, dass er tatsächlich von jeder Partei einen Aufpasser in der Regie sitzen hat, die dann im Zweifelsfall ihren Senf dazugeben sollte, mal ein weniger vorteilhaftes Bild eines der Kandidaten über die Bildschirme gehen. Also das ist sehr haargenau, klein, alles vorbereitet, und wir sind gespannt, wie viele Menschen am Ende zuschauen werden. 2017, vor 5 Jahren, waren es 16 Millionen, und jetzt sind wir gespannt, wie es heute Abend wird.
Wie haben sich die Kandidaten denn vorbereitet? Das heißt ja, Le Pen sei da ein bisschen besser aufgestellt. Sie habe zuletzt auch keine Wahlkampfauftritte mehr gehabt, um sich ganz auf das Duell zu konzentrieren.
Ja, genau. Es hieß aus ihrem Team viel Schlaf heute Abend, also gestern Abend auch im eigenen Bett schlafen, keine Wahlkampfauftritte mehr. Sie hat sich wohl auch, so geht das Gerücht, einen Sparringspartner gesucht, der Macron ähnelt, um den ganzen Ablauf auch proben zu können. Sie hat sich vorgenommen, da jetzt ihre Scharte auszuwetzen, denn sie war ja beim letzten Mal wirklich krachend gescheitert in diesem Duell. Letztes Mal wirkte sie sehr aggressiv und fahrig, schlecht vorbereitet. Diesmal wünscht sie sich, sagt sie immer wieder, eine gelassene, friedliche Debatte. Damit will sie sich sicherlich auch selbst ein bisschen Mut machen.
Sie wurde ja beim letzten Mal auch regelrecht abgekanzelt von Macron.
Ja, ich weiß nicht, ob ich abgekanzelt sagen würde. Also sie war wirklich sehr schlecht vorbereitet, hat ihn attackiert, und er hatte wirklich leichtes Spiel. Also er brauchte ihr nur zu sagen, sie haben da gerade den falschen Zettel hervorgezogen. Sie verwechseln da gerade zwei Dinge. Also sie war wirklich sehr schlecht vorbereitet. Macron muss diesmal aufpassen, dass er nicht zu oberlehrerhaft rüberkommt, nicht arrogant. Das ist ja eigentlich sein größtes Problem, wenn er dann sehr technokratisch auch seine Reformen erklärt. Er muss versuchen, das vom Menschen her zu erklären, auch zuzuhören, und darf auch keinen Fall überheblich rüberkommen. Denn wenn er Le Pen gegenüber überheblich wirkt, dann wird es auf viele Französinnen und Franzosen so wirken, als sei er überheblich ihnen gegenüber.
Wahrscheinlich geht es ja auch ein Stück weit darum, natürlich auch um die Wahlprogramme, aber sicherlich auch darum, wie sich die beiden, also Macron und Le Pen, präsentieren. Da hat sich ja auch noch mal was getan. Worauf haben die da jetzt zuletzt ihre Schwerpunkte gesetzt, um wie zu wirken?
Ja, also Macron hat sicherlich versucht, etwas wettzumachen, wo Le Pen einen Vorsprung eingefahren hat im Wahlkampf. Sie war ja ganz viel unterwegs im Land, war sehr nah bei den Menschen, hat die Kümmerin gegeben, hat vielen Menschen zugehört. Er war im Élysée und hat die große Politik gemacht, war natürlich viel mit der Vermittlung im Ukraine-Krieg beschäftigt, hat das auch immer so nach vorne gestellt und hat dann aber nach dem ersten Wahlkampf gemerkt, ich muss jetzt hier eine andere Stufe zünden und auf die Menschen zugehen. Und er hat jetzt ganz speziell immer sich die Orte ausgesucht, wo im ersten Wahlgang seine Konkurrenten viele Punkte geholt haben, also entweder Le Pen oder der drittplatzierte Mélenchon, und ist ganz klar auf die linken Wähler zugegangen, die Mélenchon-Wähler vom linksradikalen Kandidaten und Le Pen auch, aber sie ist weiter bei ihrem Thema Kaufkraft geblieben, das mit dem sie ja sehr viele Menschen erreicht hat, und hat ein bisschen Dinge abgemildert, wenn es zum Beispiel um das Tragen des Kopftuchs ging. Das will sie ja im öffentlichen Raum komplett verbieten lassen, ist da jetzt aber, hat das so etwas abgemildert, also will darüber zum Beispiel kein Referendum mehr abhalten.
Sie haben Mélenchon schon angesprochen, den Kandidaten der Linkspopulisten, der hatte im ersten Wahlgang jetzt überraschend gut abgeschnitten mit 22%. Das entspricht knapp 8 Millionen Wählerinnen und Wählern. Um die geht's jetzt. Wie wollen Macron und Le Pen die denn jeweils für sich gewinnen?
Ja, ich habe es schon ein bisschen angedeutet. Also auffallend ist, dass beide auch das Vokabular von Mélenchon anfangen zu übernehmen. Also er wurde ja immer als sozusagen Kommunist, Sozialist abgestempelt, weil er von Planification écologique sprach, also von der ökologischen Planpolitik. Diesen Begriff hat Macron jetzt sich einverleibt und immer wieder nach vorne gestellt. Und Macron hat eben außerdem versucht, auf Forderungen diese sehr präsidiale Republik zu demokratisieren, mit Änderungen an der Verfassung, am Wahlsystem, auch da auf die Mélenchon-Wähler zuzugehen. Und auch Le Pen hat das Vokabular von Mélenchon benutzt, wenn sie dann von System und von Kaste gesprochen hat. Das waren doch Dinge, die vorher Mélenchon immer benutzt hat. Und sie ist weiterhin, wie gesagt, auf Kaufkraft gegangen. Denn auch bei den Mélenchon-Wählern sind ja doch einige, die am Ende des Monats eher weniger Geld im Portemonnaie haben.
Und Frau Borossa, derzeit liegt Macron in den Umfragen vorne, knapp 56%. Le Pen hat zuletzt verloren bei 44%. Wagen Sie eine Prognose, wer gewinnt am Sonntag?
Ich würde schon denken, dass mit dem Vorsprung von rund 10 Prozentpunkten Macron noch einmal vorne liegen wird. Ich will es natürlich auch nicht beschwören, denn so eng war es noch nie.
Julia Borutta, unsere Korrespondentin in Paris. Dankeschön. Die Debatte ist übrigens auch im deutschen Fernsehen zu sehen ab 20.45 Uhr auf Phoenix. Heute ist der 20.04. und weil die Zahl 420 in den USA ein Codewort für den regelmäßigen Konsum von Cannabis ist, haben die Kiffer dieser Welt den 20. April zu ihrem Aktionstag gemacht. Gute Gelegenheit, dachten sich wohl deutsche Grasraucher, und demonstrierten heute in Berlin, um die regierende Ampel an eines ihrer Versprechen zu erinnern. Sie hat nämlich im Koalitionsvertrag festgeschrieben: Wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein. So, Miriam Benecke in unserem Hauptstadtstudio. Wann kommt sie denn jetzt, die Legalisierung?
Also dieses Jahr wird das eher nichts mehr. Bisher gibt es ja nicht mal einen Gesetzentwurf zur Cannabis-Legalisierung. So, das liegt nicht daran, dass die Ampelregierung, also SPD, FDP und Grüne, da ihre Meinung geändert hat. Nein, sie will immer noch, dass Erwachsene zum Beispiel in Apotheken legal Cannabis kaufen können. Aber das in ein Gesetz zu gießen, ist eben nicht so einfach. Und dann haben wir ja mit Corona und dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine gerade gleich zwei Krisen, die die Politik stark beschäftigen. Klar ist aber, Cannabis soll unbedingt noch in dieser Legislaturperiode, also in den nächsten 4 Jahren, legalisiert werden. Das sagt zum Beispiel der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach.
Soll also kommen, das Für und Wider einer Freigabe, das fasst David Beckers unserer Wissenschaftsredaktion zusammen.
Cannabis ist eine Droge. Es macht süchtig und wird häufig verharmlost und unterschätzt. Schon länger ist bekannt, dass häufiger Cannabiskonsum auch Psychosen auslösen kann. Allerdings ist umstritten, ob es bei Betroffenen der einzige Faktor ist, der zu der Psychose führt. Die meisten regelmäßigen Konsumenten entwickeln keine Psychose. Vor allem bei jungen Menschen kann Kiffen aber zu dauerhaften Veränderungen im Gehirn führen. Das zeigte vergangenes Jahr eine Studie mit 800 Jugendlichen. Bei Verhaltenstests konnten sich die jungen Kiffer schlechter konzentrieren und waren impulsiver. So eine Veränderung im Gehirn kann auftreten, bis das Gehirn vollständig entwickelt ist, was erst mit etwa Mitte 20 der Fall ist. In vielen Ländern, seit 2017 auch in Deutschland, ist Cannabis unter anderem als Schmerzmittel zugelassen und kann von Ärzten verschrieben werden. In Deutschland sind die Hürden dafür allerdings relativ hoch. Nur wenn jede andere Möglichkeit ausgeschöpft wurde, ist eine Cannabistherapie zulässig. Allerdings ist der medizinische Nutzen wissenschaftlich umstritten. Viele angebliche Effekte können in klinischen Studien nicht bestätigt werden, etwa eine krebshemmende Wirkung. Mit einer Freigabe könnten aber Risiken vermieden werden, die von illegal verkauftem Cannabis ausgehen. Verunreinigungen wie Glas, Blei oder sogar Heroin können unter Umständen schwerwiegendere Schäden hervorrufen als der Konsum selbst. Ob eine Freigabe zu einem stärkeren Konsumverhalten in der Bevölkerung führt, ist umstritten. Bei Erwachsenen in Kanada nahm der Konsum seit der Legalisierung nicht zu, bei Jugendlichen manchen Studien zufolge sogar ab. Auch dass Cannabis eine Einstiegsdroge zu härteren Drogen sei, kann von Studien nicht bestätigt werden. Eine Freigabe kann auch den Zugang zu Hilfsangeboten für Süchtige erleichtern. Wenn Konsumenten nicht mehr das Gefühl haben, kriminell zu handeln, dann könnten sie eher bereit sein, eine Therapie in Anspruch zu nehmen, glauben Experten.
Und das war SWR2 aktuell, heute mit Constanze Schirra.